Hallo, ich bin Cecilia Schubert.
Und ich bin Luise.
Und wir sind Studenten von der Universität Rostock und im Rahmen unseres Seminars Gewalt und Medien führen wir unseren allerersten Podcast über das Thema häusliche Gewalt durch.
Ja, wir dachten, häusliche Gewalt ist ein Thema, was sehr sensibel ist und was auch generell in unserer Gesellschaft vielleicht nicht so oft angesprochen wird. Und ja, dazu haben wir ein paar Leitfragen. Erstmal generell, was ist häusliche Gewalt? Wo finden Betroffene Unterstützung? Und was kann ich tun, wenn ich bemerke, dass jemand in meinem Umfeld betroffen ist? Dazu haben wir ein paar Lieder für euch, die zum Thema passen und die auch ein bisschen Abwechslung reinbringen sollen. Dann hat unsere liebe Kommilitonin Christine zwei Interviews geführt. Einmal mit der Opferhilfe MV und einmal mit dem Frauenhaus hier in Rostock. Und ja, dann haben wir einen Erfahrungsbericht. Was ich schon mal vorwegnehmen kann, ist, dass es ein sehr sensibles Thema ist und eine sehr krasse Geschichte. Und für mich persönlich war es überhaupt nicht leicht, das einfach so zu verarbeiten und hinzunehmen. Und ja, dann haben wir noch ein paar Hilfsorganisationen, die wir euch vorstellen möchten. Und um jetzt einfach mal zu starten, spielen wir das Lied Luca von Susanne Vega. Viel Spaß dabei!
Also für mich ist häusliche Gewalt, wenn es in Ehe, Partnerschaften, aber auch in aufgelösten familiären Beziehungen Gewalt ausgeübt oder angedroht wird.
Ja, generell erstmal in Bezug auf diese gewaltausübende Person sollte man diesen Begriff sehr geschlechtsneutral verwenden. Also nicht nur Frauen können Opfer sein, natürlich ist das dieser Großteil davon, aber auch Männer, genauso wie die Kinder und Jugendlichen, sind betroffen. Und das heißt nicht, dass es nur in diesen Brennpunkten passiert und in diesen unteren sozialen Schichten, sondern es kann genauso auch in, weiß ich nicht, gehobeneren Familien passieren, bei denen alles super scheint. Auch da kann häusliche Gewalt vorkommen und das auch bestimmt nicht selten.
Was ich ebenfalls total krass finde, ist, dass Gewalt in Beziehungen ausgeübt werden, wo zum Beispiel in Trennungen oder in Scheidungen. Und dies führt manchmal im alltäglichen Umfeld oder in der Wohlfühlphase statt, wo Personen sich eigentlich sicher fühlen sollen.
Ja, das finde ich auch total krass, wenn man sich so überlegt, zu Hause ist ja eigentlich ein Ort, wo ich nach der Arbeit oder nach der Schule oder Uni hinkommen möchte und mich einfach entspannen möchte und vielleicht geht es dann durch einen Partner nicht mehr oder man Angst haben muss, nach Hause zu gehen. Das ist irgendwie ein Gefühl, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen.
Vor allen Dingen ja auch, weil es ja seine eigenen vier Wände ist, wo drin ja. Man wohnt und
also was man eigentlich Liebe und so ein Wohlempfinden haben möchte. Also das ist auch generell diese Gewalt, das muss nicht nur körperlich sein, sondern es gibt auch psychische Gewalt. Das sind zum Beispiel schon einfach, wenn man angeschrien wird oder beleidigt wird oder natürlich einfach schon die Androhung von Gewalt. Also einfach, wenn dir jemand sagt, wenn du nicht das und das machst, dann schlag ich dich oder dann passiert was Schlimmes. Selbst das ist irgendwie schon, ja, Gewalt. Und eigentlich sagt man sozusagen, dass häusliche Gewalt ein Komplex aus sexualisierter, körperlicher oder psychischen Handlungen sind und dass es total vielseitig sein kann.
Im Laufe des Podcasts werdet ihr noch weitere Meinungen und Definitionen zur häuslichen Gewalt hören. Und daraus schließen wir, dass es ein sehr subjektives Thema ist, denn jeder greift dieses Thema anders für sich auf.
Ja, genau. Also für manche Menschen ist es schon Gewalt, wenn man sich ganz viel streitet oder sich den ganzen Tag nur anschreit und ja, wie gesagt, Gewalt angedroht wird. Andere sehen das vielleicht nicht so schlimm und für die ist wirklich Gewalt erst, wenn es körperlich wird. Und deswegen hat jeder ein anderes Empfinden und jeder muss für sich einschätzen, was ist Gewalt und ab wann ist es Gewalt. Um jetzt nochmal genauer auf diese Arten oder auf diese einzugehen. Körperliche Gewalt ist sozusagen einfach alle Angriffe auf eine Person. Dazu gehören Haare ziehen, das ist das Schlagen, Treten, Schubsen, also alles, was wirklich körperlich ist.
Als nächste Art haben wir die psychische Gewalt. Dies sind alle Formen der emotionalen Schädigung und Verletzung einer Person, zum Beispiel Einschüchterungen, Drohungen oder Anschreien. Dies passiert zum Beispiel durch Eifersucht, Kontrolle oder Dominanzverhalten. Ebenfalls ist psychische Gewalt ein schleichender Prozess, den wir sofort eigentlich gar nicht mitbekommen.
Ja, ich finde es auch total komisch irgendwie, wenn man sich so denkt oder wenn die Leute, die das erleben mussten, erst im Nachhinein so mitbekommen, ja, eigentlich hat es doch schon total zeitig angefangen, indem wir uns viel gestritten haben oder indem es viele Auseinandersetzungen gab. Und das ist meistens schon so ein großer Beginn, wo viele Leute sich auch noch gar nicht bewusst sind, dass es überhaupt Gewalt ist in dem Fall, obwohl sie schon mittendrin stecken sozusagen. Und auch die sexualisierte Gewalt hat ganz viele Formen. Dazu gehören Vergewaltigung, Missbrauch, aber natürlich auch Belästigung. Und ich meine, wie oft wurde man schon im Club vielleicht blöd angesprochen oder irgendwelche Leute kamen irgendwie viel zu nah. Also ich muss auch ehrlich zugeben, dass es auch mir schon passiert oder ich weiß nicht, manchmal landet vielleicht auch schnell eine Hand auf dem Po und das ist total unangenehm für einen selbst und irgendwie ist das ja schon eine sexualisierte Belästigung.
Vor allen Dingen wird einem das ja jetzt auch erst wahr in diesem Gespräch, dass ja, manche Sachen wirklich schon sexualisierte Belästigung
also einfach waren. In dem Moment fällt einem das auch gar nicht so auf. Also ich meine, der Alkoholpegel ist ja jetzt auch nicht so gering, wenn man mal feiern geht und ich glaube, das wird einem erst so im Nachhinein bewusst, dass es nicht normal ist und dass es nicht okay ist, sowas zu machen. Auch generell, für viele Männer ist es, glaube ich, auch nicht unbedingt so aus sexueller Lust oder weil sie Spaß haben wollen, sondern die wollen halt Macht haben und das ist halt ein gutes Gefühl irgendwie, also für manche dann in diesem Fall zu erniedrigen und vielleicht auch zu demütigen und einfach, ich glaube, sie wollen mit dieser sexualisierten Gewalt auch zeigen, hey, ich bin hier der Stärkere und ich habe die Kraft, also du hast dich einfach mir unterzuordnen und dieses Machtmotiv ist, glaube ich, ja, das fällt gar nicht so leicht, also es kommt ganz schnell zustande.
Was ich auch ziemlich krass finde, dass jede vierte Frau Gewalt durch aktuelle oder frühe Beziehungspartner erlebt hat. Und 2017 waren es fast 114.000 Fälle, die der Polizei gemeldet wurden. Was ich auch ziemlich erschütternd finde, ist, dass im Jahr 2017 auch 147 Frauen gemeldet wurden, die getötet worden sind.
Das finde ich auch ganz schön erschreckend, wenn man sich mal überlegt, dass so häusliche Gewalt auch so enden kann, dass man dann, dass ein Mensch sein Leben verliert durch, weiß ich nicht, vielleicht doofe Eifersucht oder ein blödes Machtmotiv vom Mann. Und ja, fast 150 Frauen, Todesfälle, das ist schon, ja, ganz schön erschütternd.
Wenn man sich auch auf jeden Fall überlegt, dass man diese Person ja auch geliebt hat und eine irgendwie Person dazu fähig ist, eine Person umzubringen, die man eben geliebt hat.
Das ist erschreckend, wirklich. Also man fragt sich immer, was geht in den Köpfen von diesen Leuten vor? Also was ist es, was das auslöst? So.
Deswegen waren es auch mehr als die Hälfte der Gewalttaten, die vom Partner ausgeübt wurden. Und 71% in der eigenen Wohnung, was ja natürlich wieder die eigene Wohlfühlphase ist. Ebenfalls waren es 60% aller Frauen in Deutschland, die sexuelle Belästigung erlebt haben. Und jährlich werden der Polizei 11.000 Fälle sexueller Missbrauchs von Kindern bekannt. Und die dunklen Ziffern sind sehr hoch.
Das finde ich auch super erschreckend, dass auch schon die Gewalt gegen Kinder anfängt, die eigentlich so als total neutrale Person irgendwie neben allen stehen. Und auch generell, ich glaube, die Dunkelziffer ist in allen Fällen sehr hoch. Also generell gegen Gewalt gegen Kinder, Frauen, aber ich glaube auch beim Gewalt gegen Männer sollte man das nicht so unterschätzen. Um ein paar Fragen auch schon zu beantworten, war Christine so lieb, eine Kommilitonin von uns, die sich ja mit der Opferhilfe MV unterhalten hat, beziehungsweise ein kurzes Interview durchgeführt hat und was die so zu erzählen hatten über ihren Beruf, über ihre Tätigkeit, das hat Christine für euch in einem kurzen Beitrag zusammengefasst.
Die Opferhilfe MV gibt es in Rostock seit 1998. Sie wird derzeit von zwei sehr engagierten Frauen geleitet, die sich um Menschen kümmern, die Opfer oder Zeuge von Straftaten geworden sind. Auch in Greifswald, Waren und Schwerin ist eine solche Beratungsstelle vertreten. An die Opferhilfe MV kann sich jeder wenden, der sich entweder telefonisch, online oder persönlich über die Folgen von Straftaten beraten lassen möchte. Dabei spielt es keine Rolle, ob man einen Überfall erlebt hat, Opfer einer Sachbeschädigung geworden ist oder mit häuslicher Gewalt konfrontiert wurde. Bei letztgenannten Delikten oder auch bei Missbrauchsfällen sowie anderen Straftaten wie beispielsweise Stalking vermittelt die Opferhilfe Betroffene unter Umständen weiter an andere Beratungsstellen, die sich auf bestimmte Straftatbestände spezialisiert haben. Die Beratungen erfolgen kostenfrei, vertraulich und bei Bedarf auch anonym. Dabei bieten sie Kurz- oder Langzeitberatungen an, je nach Bedarf. Zudem informative Gespräche über rechtliche und finanzielle Hilfen, als auch die Möglichkeit der Zeugenbegleitung bei Gängen zur Polizei und bei Behörden. In erster Linie geht es der Opferhilfe darum, die Auswirkungen von Straftaten auf Opfer und Zeugen zu mildern und sie bei der Verarbeitung dieses Geschehens zu unterstützen. Es können sowohl Einzel- als auch Gruppengespräche geführt werden, zum Beispiel wenn mehrere Personen betroffen sind. Aber auch Angehörige und Freunde von Opfern können sich an diese Beratungsstelle wenden. Als ich die beiden Frauen fragte, was sie uns gegebenenfalls mit auf den Weg geben möchten, sagten sie, dass man vor allem eines wissen sollte. Wenn man Opfer einer Straftat geworden ist und seinen Alltag auch nach mehreren Wochen nach diesem Vorfall bzw. dieser Tat nicht mehr wie gewohnt meistern kann, dann sollte man sich professionelle Hilfe suchen. Und dann ist es doch gut zu wissen, dass man in der Schröderstraße 22 in Rostock die Opferhilfe MV findet, wo zwei vertrauenswürdige Frauen sich dieser Menschen annehmen und ihnen zur Seite stehen und Wege aus der Situation aufzeigen.
Holt euch unbedingt Hilfe. Es gibt so viele Hilfsorganisationen, die euch helfen, wie zum Beispiel das Hilfetelefon. Dieses anonym und immer verfügbar. Ihr könnt im Internet einfach googeln und die Nummer euch raussuchen. Ebenfalls gibt es Sofortchats. Dies ist eine Alternative, wenn man nicht mit einer fremden Person reden will. Oder auch die Online-Beratung. Schickt einfach eine E-Mail hin. Ebenfalls gibt es Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt und Stalking. Themen sind psychische Gewalt, Trennung, körperliche und digitale Gewalt. Und ihr werdet beratet, unterstützt und stabilisiert. Ebenfalls werden auch Sicherheitspläne aufgestellt. Und dann haben wir auch noch Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt in Rostock, die Opferambulanz in Rostock sowie die Opferhilfe, die wir euch auch schon vorgestellt haben.
Genau, und um das jetzt nochmal so ein bisschen abzurunden und zu spezialisieren, hat Christine nochmal ein Interview mit zwei Vertretern vom Frauenhaus geführt. Und während unserer Recherchen für den Podcast und generell über das Thema häusliche Gewalt kamen uns total viele Fragen auf. Einfach erstmal, was genau macht das Frauenhaus und wie wird geholfen und wie überwinden die Leute sich und wie schaffen die das, das zu meistern und aus diesem Tief ihres Lebens irgendwie wieder rauszukommen. Und dazu haben wir, oder hat Christine ein paar Fragen dem Frauenhaus gestellt. Und ja, genau, wir hoffen auch, dass euch ein paar Fragen beantwortet werden können, vielleicht wenn ihr selbst betroffen seid oder auch generell einfach so als außenstehende Person.
Und wir freuen uns, dass wir heute mit zwei sehr netten Damen vom Frauenhaus sprechen können. Die eine heißt Tanja, die andere heißt Kathleen und die erzählen uns jetzt erst einmal was über sich und über das Frauenhaus, über ihre Arbeit und im Anschluss werden wir gegebenenfalls noch weitere Fragen klären. Okay, ich übergebe mal das Wort an Tanja.
Genau. Ich versuche mal kurz so ein bisschen zu umreißen, was eigentlich ein Frauenhaus ist. Ein Frauenhaus ist ein anonymer Schutzort für Frauen und ihre Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Also das heißt, da kommen Menschen zu uns, die halt nicht mehr in ihrer Wohnung oder in ihrem Zuhause wohnen können, weil dort Partner oder Partnerinnen Gewalt gegen sie ausüben und ja, sie halt einen sicheren und geschützten Ort brauchen, um dort ihr weiteres Vorgehen mit Begleitung in die Hand zu nehmen. Das Frauenhaus in Rostock gibt es nächstes Jahr seit 30 Jahren. Also nächstes Jahr haben wir 30-jähriges Jubiläum. Und Frauenhäuser sind in den 90ern aus der Frauenbewegung heraus entstanden. Also das waren halt auch alles bewegte Aktivistinnen und Frauen, die halt diese Unterstützungsstruktur für gewaltbetroffene Frauen selbst aufgebaut haben und die dann nach und nach immer mehr professionalisiert wurde. Genau, und heute gibt es halt auch dieses Frauenhaus. Wir haben insgesamt 29 Plätze. Also das sind alle Betten, die im Haus zur Verfügung stehen. Die werden aber nicht immer alle komplett belegt. Das würde nämlich auch bedeuten, dass halt mehrere Frauen sich ein Zimmer teilen müssen. Das ist bei uns nicht so. Also jede Frau hat ihr eigenes Zimmer für sich und ihre Kinder. Das heißt, wir können maximal 11 Frauen gleichzeitig aufnehmen, mit entsprechend, wie viele Kinder sie mitbringen. Genau, es gibt 6 Personalstellen bei uns. Das heißt, bei uns arbeiten 4 Mitarbeiterinnen in der Frauenberatung. Das heißt, die sind ansprechbar für die Frauen und ihre Angelegenheiten. Und dann gibt es noch 2 Kolleginnen, die in der Kinder- und Jugendberatung arbeiten. Und die sind Ansprechpartnerinnen für Kinder und Jugendliche oder halt auch für die Mütter in Fragen der Erziehung. Das ist so der grobe Rahmen. Und unser allgemeines Ziel ist halt, diese Frauen zu begleiten und zu beraten auf dem Weg in ein gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben. Ich bin Tanja und ich arbeite seit circa 3 Jahren als Frauenberaterin im Frauenhaus und habe davor quasi ehrenamtlich, könnte man halt sagen, die Rufbereitschaft am Wochenende und an Feiertagen gemacht. Und so war mein Zugang damals in dieses Arbeitsfeld.
Ich bin Kathleen, arbeite auch als Frauenberaterin, aber eben erst ab seit Mai.
Wie genau würde sich das gestalten, wenn eine Frau ihre Hilfe sucht? Passiert das in erster Linie telefonisch Ihren Erfahrungen nach oder kommen die wirklich hierher, weil sie die Anlaufstelle kennen? Oder?
Also ganz oft passiert es telefonisch. Hm. Unsere Telefonnummer ist im Internet ja zu finden. Hm. Es kann aber auch sein, dass sie über andere Beratungsstellen, zum Beispiel über die Fachberatungsstelle sexualisierte Gewalt, Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt, oder über die Interventionsstelle kommen oder auch, dass es Polizeieinsatz gibt und die Polizei die Frauen zu uns bringt.
Okay.
Also einfach vor der Tür stehen können sie nicht, weil ja die Adresse geheim ist.
Bleibt alles anonym? Also muss jemand, die herkommt, ihren richtigen Namen nennen? Oder kann sie auch sich einen ausdenken? Oder wie läuft das?
Also wenn die Frauen sich erstmal nur beraten lassen, zum Beispiel in unserem externen Beratungsbüro, müssen sie ihren Namen nicht nennen.
Okay.
Kommen sie aber bei uns an, müssen sie für bestimmte Dinge, also zum Beispiel, wenn sie ihre Post nachgeschickt haben möchten, wenn sie sich anmelden, also auch für die Kosten der Unterkunft, muss das ja auch den gewissen Ämtern gemeldet werden. Hm. Da müssen sie schon ihren richtigen Namen nennen.
Ja, okay. Und wie ist das mit den Kindern? Die können grundsätzlich, habt ihr ja gesagt, untergebracht werden, ne? Und muss man das irgendwie dann bei den Behörden auch melden, dass das Kind erstmal hiermit gemeldet ist? Oder wie verläuft sowas? Weil die Kinder ja sonst, werden die erstmal dann rausgenommen aus ihrem Alltag? Zwecks Kita, Krippe, Schule? Oder, weil die Frau ist ja dann erstmal hier, ne?
Also generell ziehen die Frauen ja mit ihren Kindern ins Frauenhaus ein. Ne?
Ja.
Die Mütter sind ja die Sorgeberechtigten der Kinder. Und auch die Kinder sollten ja halt vor dem Miterleben oder vielleicht auch Selbsterleben von Gewalt geschützt werden. Mhm. Das heißt, Frauenhaus ist ein Ort auch für Kinder. Mhm. Und die ziehen dort mit ein. Natürlich sind aber auch Kinder häufig, ne, wenn es dann geteiltes, also gemeinsames Sorgerecht mit dem Vater gibt, sag ich mal, die Schwachstelle, weil dadurch halt auch gewaltausübende Personen dann Zugriff nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf die Frauen haben.
Mhm.
Und wenn eine Frau einzieht, auch mit Kindern, dann wird erstmal geguckt, okay, ne, wie ist das denn hier mit der Gefährdung? Und wir machen dann gemeinsam einen Sicherheitsplan, also das heißt, okay, welche Dinge gilt es zu tun, welche Dinge gilt es zu vermeiden, um jetzt deine Sicherheit hier herzustellen. Und dazu gehört dann häufig auch, vielleicht halt erstmal kurzzeitig die Kinder, weiß ich nicht, für eine Woche aus der Kita, aus der Schule zu nehmen und überhaupt mal zu gucken, ne, wie verhalten sich halt die beteiligten Personen und dann am Ende halt auch
da mit dem Jugendamt dann in Kontakt zu gehen zum Schutze der Frau und der Kinder. So, also die okay, halt auch als ja. Kooperationspartnerin oder halt auch mit den Kitas oder Schulen dort halt die Leute zu sensibilisieren, dass halt auch auf diese Kids ein bisschen mehr geachtet werden muss.
Ja, ja, genau, darauf zielte meine Frage ab. Mhm. Was genau muss die Frau alles erzählen und wie vertraulich, ich denke mal, das haben wir ja schon angerissen, dass sie das auch wirklich vertraulich behandeln.
Also sie muss zumindest so viel erzählen, dass für uns klar wird, sie gehört auch zu uns. Also sie, ja. Sie ist jetzt nicht nur wohnungslos, sondern sie ist von Gewalt betroffen.
Ja.
Das sollte im Gespräch klar werden. Sie muss jetzt okay. aber nicht in allen Details erzählen, was sie erlebt hat. Wenn sie das möchte, kann sie das machen. Muss sie
aber. Muss sie aber nicht. Mhm. Ja, das ist auch wichtig zu wissen. Zu dem Täter, können Sie dazu irgendwas sagen? Wenn die Frau das jetzt bei Ihnen hier meldet und das vielleicht auch polizeilich gemeldet ist, wissen Sie da, wie dann mit den Tätern, Sie haben ja schon gesagt, es gibt diese Sache, dass Sie erstmal 10 Tage gar nicht zum Beispiel Zutritt zur Wohnung haben, was aber dann nicht überwacht wird durch die Polizei. Gibt es da sonst noch irgendwas, was vielleicht für die Frauen wichtig ist, wenn sie das hier gemeldet haben bei Ihnen und vielleicht auch untergekommen sind und das auch polizeilich vermerkt wurde, also Anzeige erstattet wurde?
Ja, ich habe das Gefühl, das interessiert dich und wahrscheinlich auch viele andere halt irgendwie sehr. Ja. Was passiert jetzt mit den Tätern?
Einfach aus dem Kontext heraus, wenn sich eine Frau meldet und sagt jetzt, okay, ich komme jetzt mit meinen Kindern vielleicht bei euch unter und ich bin in Sicherheit und ich habe das vielleicht auch der Polizei gemeldet. Wie sicher bin ich denn vor dem, der mir das angetan hat, so in diesem Kontext?
Also letztendlich, wir sind parteilich für die Frau da.
Okay.
Die Täter interessieren uns in dem Sinne nur, wie sie der Frau vielleicht schaden können oder gefährlich sind. Also sowas wie, dass da jetzt der halt auch mal beraten wird, vielleicht zu seinem gewalttätigen Verhalten, würde ich mir sehr wünschen. Leider sind halt Männer- und Gewaltberatungsstellen sehr wenig und auch gerade durch Generationswechsel unbesetzt im Land. Aber ansonsten ja, will ich mich halt irgendwie auch in so eine Täterpsychologie gar nicht hineinbegeben, sondern ich will halt gucken, was ist für die Frau wichtig und wie kann ich sie unterstützen. So, und ich weiß ja nicht, was manche mal Menschen für ein Bild haben von, was dann mit Tätern passiert, wenn quasi bekannt wird, dass sie Gewalt ausüben oder was auch die Polizei macht. Bei der Polizei ist das halt einfach ein ganz normaler strafrechtlicher Vorgang. Da wird eine Anzeige erstattet und ja nicht von mir, sondern von der Betroffenen selbst. Und Anzeigenerstattung zieht halt eine Ermittlung nach sich. Also das hat die Polizei ermittelt. Wer, was, wann, wo, Tatzeit, Tatort, gibt es Zeuginnen? Und am Ende, je nach Ermittlungsstand, wird dann entweder also das an die Staatsanwaltschaft übergeben und dann werden ja, die Ermittlungen eingestellt oder es wird halt zu einem Gerichtsverfahren kommen. Und das hängt halt davon ab, was dann dort ermittelt wurde. Aber dann müssen wir uns halt auch nichts vormachen, wenn es irgendwie um Partnerschaftsgewalt oder um häusliche Gewalt geht, dann ist die Beweislage da meistens sehr dünn, weil das im Verborgenen stattfindet, weil dort keine Zeugen sind, weil häufig ja auch ja, die Erlebnisse von den gewaltbetroffenen Frauen oder Menschen dort halt auch in Frage gestellt werden. Also es gibt ja unglaublich viel Stigma und auch Mythen um Gewalt gegen Frauen, häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt. Ne? Also alle diese Dinge wie, ja, sie hatte ja einen kurzen Rock an oder sie war ja auch nicht ganz einfach, da wäre mir vielleicht auch mal die Hand ausgerutscht. Das sind halt alles so, ja, diese Klischees und Vorurteile gegenüber gewaltbetroffenen Frauen, die halt dazu führen, dass halt auch diese Gewalt, die sie erleben, häufig gar nicht anerkannt wird. Mhm. Oder halt auch sehr schwer zu beweisen ist.
Ja, okay. Das verstehe ich ja. Ist die Hilfe, die Sie anbieten, kostenfrei?
Geld. Also wir sind in dieser Beratungstätigkeit, das kostet kein Geld. Ne? Sich mit uns einen Termin auszumachen und Beratung in Anspruch zu nehmen, das kostet kein Geld. Wenn Frauen bei uns einziehen, dann entstehen dadurch leider Kosten, weil wir eine Nutzungsgebühr nehmen müssen. Das ist sowas wie eine Miete. Mhm. Ne? So kann man sich das halt vorstellen. So, und wenn Frauen kein eigenes Einkommen haben, sondern Sozialleistungen empfangen, also vom Jobcenter oder vom Sozialamt, dann werden diese Kosten auch von diesen Stellen übernommen.
Okay.
Wenn eine Frau ein eigenes Einkommen hat, dann gibt es da keinen Kostenträger und sie müsste halt auch für diese Kosten selbst aufkommen. Aber da finden wir halt immer einzelfallabhängig wirklich auch eine Lösung, weil an erster Stelle sollte stehen, dass diese Gewalt unterbrochen wird und das darf halt nicht an Geld scheitern. Und da finden wir Mittel und Wege, die Frau halt auch aufzufangen, ohne dass sie sich dann da verschuldet, weil das darf halt nicht sein, ne? Weil die Betroffenen, die zahlen halt auf so vielen Ebenen für diese Gewalt und dass sie dann dafür nachher durch diese Struktur und Bürokratie halt auch noch zur Kasse gebeten werden, ist halt einfach ein Unding und darf nicht sein.
Ja, oder sie scheut sich dann erst recht, ne, irgendwie hier unterzukommen und wirklich Schutz zu suchen, weil sie sich das nicht leisten können, sag ich mal. Das kann es ja auch geben.
Also es ist halt so, dass es keinen bundesweiten Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe bei Gewalt gibt. Jedes Frauenhaus in Deutschland ist eine freiwillige Leistung der Kommunen. Die Städte sind nicht dazu verpflichtet, ein Frauenhaus zu haben. Zum Glück ist es in Rostock so, dass wir halt auch sehr gute Unterstützung durch die Kommune erfahren und da relativ etabliert sind. So, aber solche gesellschaftspolitischen Lagen, die können sich halt auch ändern. Ne? Und niemand ist dazu verpflichtet, keine Stadt ist dazu verpflichtet, ein Frauenhaus zu haben. Und da sind dann halt auch bei anderen Kolleginnen in anderen Städten immer wieder aufs Jahr die Fragen nach der Weiterfinanzierung und wie der Haushalt das Frauenhaus dann dort berücksichtigt, sehr unsicher.
Ja. Könnt ihr so grob umreißen, was in so einem Frauenhaus, dürft ihr das sagen, was in so einem Frauenhaus geschieht? Also wird sie trotzdem versuchen, ihr Leben, ich sag jetzt mal, wieder in geordnete Bahnen erstmal zu bringen? Oder erstmal steht die Therapie vielleicht erstmal im Vordergrund? Also, dass ihr keine Therapeuten seid, aber dass sie sich therapeutische Hilfe sucht. Nur, dass man so mal eine Vorstellung hat, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier aufgenommen werde, alleine oder mit meinen Kindern. Dürft ihr das sagen? Könnt ihr das sagen?
Also, wir sind erstmal nur für die Beratung da, Therapie. Wir sind keine Therapeuten, damit haben wir nichts zu tun. Wir würden eventuell versuchen zu vermitteln, aber erstmal steht der Schutz, die Unterbrechung der Gewalt im Vordergrund. Therapie in Krise ist so eine schwierige Geschichte. Da muss ich, denke ich, vieles dann auch erstmal setzen.
Ich finde das total gut, wie du diese Frage stellst. Ich habe aber auch da, also ich habe das Gefühl, da steckt halt auch so ein Bild drin, was viele Leute, glaube ich, von gewaltbetroffenen Frauen haben. Ne? Aber was ich halt meine ist, ich glaube, da schwingt halt, das steht halt so ein Bild von gewaltbetroffenen Frauen als die gebrochenen Opfer, die nichts auf die Reihe kriegen, ne? Sondern total fertig sind. Das ist, glaube ich, auch häufig so. Das ist halt das Bild, was in der Gesellschaft von gewaltbetroffenen Frauen vorherrscht. Und was die Leute nicht so sehr sehen, ist einfach die Stärke, die Ressourcen und den Mut, den diese Frauen aufbringen, um überhaupt erstmal bei uns anzukommen. Ne? Das sind unglaublich taffe und tolle und starke Frauen. So, und die stehen halt dann vor der Aufgabe, klar, ne, oh Gott, also es ist Krise, es ist instabil, aber die haben auch nicht den Luxus, sozusagen so zusammenbrechen zu können, sondern die sind halt gefordert, auch ihr Leben halt wieder auf einen festen Boden zu stellen und haben ganz viele Aufgaben, die sie erledigen müssen, müssen sich halt um Existenzsicherung kümmern, wo kommt mein Geld her, was mache ich mit meinen Kindern, ich muss mich ummelden, ganz, also ne, so nicht unbedingt Therapie, sondern erstmal Bürokratie, das Leben wieder in geordnete Bahnen bringen, ja, aber das sind halt auch Personen, die haben diese Stärke und diese Stärke hat sie zu uns gebracht. Wir bringen sie mit und die nutzen sie und wir unterstützen sie halt dabei, dass sie halt wieder dieses gewaltfreie und selbstbestimmte Leben aufbauen können.
Was wird von einem erwartet, wenn man im Frauenhaus ist? Also,
Also wie sie ihren Tag gestaltet, entscheidet sie erstmal selbst.
Komplett
viel,
selbst, ja.
Wie viel Beratung sie von uns in Anspruch nimmt, auch.
Okay.
Da das ein Haus mit einigen Frauen ist, also maximal 11 und ihren Kindern, müssen sie sich natürlich an bestimmten Gemeinschaftsaufgaben beteiligen. Mhm. Zum Beispiel an der Reinigung im Haus, solche Sachen, an Türdiensten. Also sie müssen sozusagen mit dazu beitragen, dass es läuft.
Genau, ja, darauf zählte die Frage.
Das ist so ein bisschen diese, also die Pflichten in Anführungsstrichen, die es halt auch ein bisschen mit sich bringt, in einem Frauenhaus zu wohnen. Aber was finde ich halt auch nochmal, was ich halt gerne erzähle, ist halt auch diese gelebte Solidarität unter den Frauen im Haus. So, und ja, es gibt halt die Möglichkeit, sich dort zurückzuziehen und halt erstmal auch ein bisschen für sich zu sein, wenn man das möchte. Ich erlebe die Frauen aber untereinander halt auch wirklich so solidarisch. Die gehen aufeinander zu, bieten sich Hilfe an. Da entwickeln sich Freundinnenschaften, weil sie ja halt dann auch jemanden erleben, die hat das Gleiche erlebt wie ich. Mit dir kann ich offen sprechen. So, bei dir muss ich mich nicht verstecken. Und das ist halt auch total schön. Und je nachdem, ne, also was Kathleen halt meint, was die Frauen halt brauchen und wünschen, ob sie halt lieber für sich sind oder ob sie halt die Tür, die sich da vielleicht auch öffnet, weiter aufmachen wollen zu anderen Frauen, das steht ihnen offen.
Okay.
Und was ihnen auf jeden Fall zur Seite steht, sind halt wir als die Beraterin und jede Frau, die zu uns kommt. Wir haben so ein Bezugsfrauensystem, das heißt, jede Frau, die zu uns kommt, hat eine feste Ansprechpartnerin, die halt für ihre Fragen da ist, die sie begleitet zu Ämtern und Behörden.
Ach, das macht ihr auch?
Regelmäßige Termine stattfinden. Ja,
okay,
genau.
Also wenn sowas mal ansteht oder so. Und wie sieht es aus mit, wenn man zum Beispiel jetzt zu einem Gerichtsstreit dann kommt, also Gerichtsverfahren, begleitet ihr sie dort auch einfach bloß so als seelisch-moralische Unterstützung? Macht ihr sowas oder lässt das einfach auch der zeitliche und organisatorische Rahmen gar nicht zu?
Schon. Also schon. Gerichtsverfahren sind in der Regel ja auch so Termine, die halt sehr belastend sind, weil man darauf so wenig Einfluss hat. Ne? Also wie dann nachher das Urteil lautet, wie Richter oder Richterin nachher entscheidet, das ist immer so unsicher und da wünschen sich die Frauen häufig dann Begleitung.
Wie lange, ich frage einfach mal so, wie lange dürfte eine Frau bei euch bleiben? Gibt es da einen zeitlichen Rahmen, der vielleicht die Regel ist oder ist das auch wirklich individuell, je nachdem, was ihr passiert ist?
Also wir sagen halt immer, so kurz wie möglich, so lange wie nötig. Mhm. Ne? Also das Frauenhaus ist eine Kriseneinrichtung und nur eine temporäre Notunterkunft. Allerdings ja, es ist halt immer sehr einzelfallabhängig und je nachdem, wie komplex der Fall ist und was halt alles so geregelt werden muss, kann das halt dauern. Und auch gerade geflüchtete Frauen, migrantische Frauen mit begrenzten Aufenthaltstiteln haben es halt auch nochmal besonders schwer auf dem Wohnungsmarkt.
Ja.
Und wir setzen halt nicht einfach irgendwann jemanden auf die Straße. So. Also es sei denn, es werden halt wirklich gegen das Gewaltfreiheitsprinzip im Haus verstoßen oder so. Aber wir versuchen halt immer Lösungen zu finden und wir setzen jetzt nicht nach 3 Monaten, weil die Zeit abgelaufen ist, eine betroffene Frau mit Kindern auf die Straße.
Nee, okay, das ist gut. Also wenn sich Dritte an euch wenden, dürft ihr helfen?
Genau, also wir bieten auch Beratung von Angehörigen an. Ne?
Ja.
Also, und wie Frauen den Zugang zum Frauenhaus finden, das kann halt auch über Dritte passieren. Das sind nicht nur Polizei oder Jugendamt oder Beratungsstellen, sondern das sind halt auch häufig Familienangehörige, Nachbarinnen, Freundinnen, die sich halt an uns wenden, zusammen mit der Betroffenen, ne? Die dann halt sozusagen den Weg bahnen, wenn sie sich vielleicht nicht vielleicht traut, selbst anzurufen und die da begleiten, das ist halt total gut. Manchmal sind es halt auch Angehörige, die sagen, ich beobachte oder ich weiß halt, dass jemand, die ich kenne, dort in einer Gewaltbeziehung ist und die kommt halt einfach nicht raus und ich weiß nicht, was ich machen soll. So,
okay,
ne? Und da, das ist halt dann sozusagen die Angehörigenberatung. Also dann halt zu, also auch diesen Leuten als irgendwo, ne, sekundär mit betroffenen Leuten halt das Wort zu leihen und zu sagen, okay, was brauchst du, so, wie viel kannst du da jetzt halt reinstecken, wo macht es halt vielleicht auch mal Sinn, auf deine eigenen Kräfte zu schauen und dich abzugrenzen.
Okay, und, also das macht ihr auch.
Ja, genau. Und halt, also was da halt auch so drin steckt, finde ich, in der Frage ist, was kann man halt als Angehörige oder Freundin tun,
ja, wenn
man
weiß. Ja, wollte ich sagen, genau, welche Schritte.
Ja. Ja. Und was ich da halt immer rate, ist, hört ihnen einfach zu, stellt das, was sie erlebt haben, nicht in Frage, bestärkt sie halt darin, dass das, was sie erlebt haben, nicht ihre Schuld ist, dass niemand das Recht hat, ihnen so weh zu tun. Und informiert euch gemeinsam darüber, was es halt in eurer Stadt für Beratungs- oder Unterstützungsangebote gibt. Ja, und das Schwierigste halt für die Angehörigen oder Freundinnen ist Geduld haben und halt versuchen, dann nicht noch zusätzlichen Druck aufzubauen, so, weil den haben die Betroffenen halt schon genug. Und das ist halt, finde ich, häufig das Schwierigste, weil dann halt die Leute um die Frau herum immer sagen, ach, das kann doch nicht sein und warum lässt sie sich das gefallen und warum trennt sie sich denn nicht einfach? Das ist halt aber nicht einfach und das ist für die Leute im Nahumfeld, die davon wissen, halt häufig sehr schwer. Also das halt auch irgendwo mit auszuhalten und weiterhin offen zu sein.
Ja, schwierig, ne? Mhm. Ja, gerade was du von erzählt hast, dass die Frauen ja auch eine ganz andere Sicht, eine eigene Sicht auf diese Situationen dann haben, die dann da entstehen und diese Abhängigkeit vielleicht auch von dem Mann, sei es wegen des Aufenthalts oder ähnlichem, ne? Und das ist natürlich schon schwierig dann für einen Außenstehenden da, ich sag jetzt mal, einzugreifen einfach so, ne? Das ist, also, und sei es nur durch so eine Stelle wie euch, ne? Dass man sagt, okay, such dir mal Hilfe.
Ich glaube auch nicht, dass man das für andere Leute tun kann. Mhm. Also du kannst eingreifen, funktioniert nicht. Das muss halt, deswegen, ne, das muss aus den Menschen selbst kommen. So, die müssen selbst den Willen haben. Das muss halt auch eine Freiwilligkeit haben, weil sonst ist es wieder nur eine Fremdbestimmung. Jemand anders, die dir sagt, was du zu tun oder zu lassen hast. So. Und da ist halt irgendwie schwierig, ne, diese Balance zu finden, ja, von ich weiß das, ich muss das irgendwie auch mit aushalten. Und ich würde so gerne was tun, aber du kannst nicht für andere Leute handeln. Du, ja, kannst sie halt nur unterstützen und offen sein, ja, und da sein.
Gibt es irgendwas, was ihr über eure Arbeit unbedingt mitgeben wollt, was ganz besonders wichtig ist?
Ja, ich glaube, das steckt halt irgendwie viel in dem drin, was ich eben so als Tipp für die Angehörigen gesagt habe. Ja. Weil das ist ja halt auch die Haltung, die für uns halt wichtig ist, den Frauen entgegenzubringen. Also wir sind halt parteilich, wir stellen dich nicht in Frage, wir unterstützen dich so gut es geht, aber du entscheidest über dein eigenes Handeln. Nicht ich entscheide für dich und ich will, dass du jetzt irgendwas tust, sondern das, was du tust, tust du für dich selbst. So. Ja, und das halt, ne, wie gesagt, jemand, die Gewalt erfährt, ist daran nicht schuld. Und niemand hat das Recht, jemand anderem Gewalt anzutun. Mhm. So.
Das klingt schön.
In diesem Sinne möchten wir uns sehr bei dem Frauenhaus bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben und uns über ihre total spannende Arbeit aufgeklärt haben. Und ja, dann kommen wir auch schon fast zum Ende unseres Podcasts.
Um unser Podcast noch einmal abzurunden, wollen wir euch noch ein paar wichtige Worte mit auf den Weg geben. 40% der Frauen in Deutschland haben seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche oder auch sexualisierte Gewalt erlebt. Also habt keine Angst, holt euch Hilfe. Schämt euch dafür nicht, ihr seid nicht die Einzigen. Jeder kann davon betroffen sein.
Ja, und auch wenn ihr einfach eine außenstehende Person seid und einfach Gewalt bei Bekannten, Freunden oder auf der Arbeit oder in der Uni oder keine Ahnung, wo ihr euch so gerade aufhört, irgendwie was mitbekommt, helft diesen Leuten und unterstützt sie. Auch ihr könnt was verändern. Man muss nicht immer gleich die Polizei rufen. Wir haben euch total viele andere Hilfsorganisationen vorgestellt, wo man sich beraten lassen kann. Und selbst wenn ihr einfach nicht wisst, wie ihr jetzt weiter reagieren sollt oder vorgehen wollt, ruft zum Beispiel einfach so ein Hilfetelefon an. Die Leute nehmen sich die Zeit dafür und helfen euch und unterstützen euch irgendwie beim weiteren Vorgehen. Ja, genau. Also bitte, seid mutig und stark und probiert, das hinter euch zu lassen. Ihr könnt das schaffen. Lasst euch einfach nicht unterkriegen.
Wir möchten uns bei euch bedanken. Mitwirkende dieses Podcasts waren Paula Spang, Christine Ressel, Stine Peters, Cecilia Schubert und Luise Kretschmer.
Wir bedanken uns nochmal ganz, ganz herzlich bei der Opferhilfe und dem Frauenhaus für ihre Unterstützung und vor allem auch bei unserer Dozentin Stefanie Veit.